Hallo und herzlich willkommen da draußen. Es ist Sommer, der Juli ist angebrochen, die Urlaubszeit beginnt. Das schöne Wetter spielt uns in die Karten und ich habe einen Special Guest heute wieder begeistern können, meinen Podcast zu kommen. Er ist Professor für Life-Coaching und positive Psychologie, mehrfacher Buchautor, begeisterter Christ, ein richtig, richtig guter Mensch. Und ich hoffe, dass er das alles erstmal bestätigt und uns noch ganz viel mehr über sich heute verrät. Herzlich willkommen, lieber Sven Sohr. Hallo.
Hallo, Holger. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und im Laufe des Gesprächs werden einige sagen, ja, das ist ja klar, dass so ein Gast in meinen Podcast muss, weil vieles, was ihr hören werdet, ist auch eine Leidenschaft von mir. Und Sven ist wirklich eine Koryphäe auf diesen Gebieten. Und ich freue mich riesig über den Podcast. Da ich dich aber ja gut kenne, vielleicht der eine oder andere da draußen aber noch nicht, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, also in aller Kürze, ich bin Sven. Zunächst mal Mensch, Mann und Vater, aber nebenbei halt auch Psychologe, Philosoph und Prof. Aber auch vor allem, und du hast es schon gesagt, ist meine Identität als Christ in dieser Welt. Genau.
Das ist schon mal ein richtig, richtig guter Start. Und fangen wir doch gleich mal mit dem Thema an. Du bist begeisterter Christ. Wie hilft dir der Glaube in deinem Leben? Also ordne mal das ein. Viele da draußen, wir reden ja viel über den Glauben und auch viel über Gott. Wie ist das für dich? Was bedeutet das für dich, wenn du sagst, ich bin begeisterter Christ?
Ja, also mein Glaube an Gott ist quasi das Allerwichtigste in meinem Leben. Das, was halt auch über den Tod hinaus bleibt. Als Kind Gottes fühle ich mich geborgen, auch wenn ich Fehler mache, um gleich eine Brücke zu deinem schönen Thema zu schlagen.
Genau, da hast du eine perfekte Brücke geschlagen. Das heißt, wenn wir über das Thema Fehler sprechen, und ich kann mir vorstellen, wer so viel erreicht hat in seinem Leben, der hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht oder ist an einem Fehler vorbeigekommen. Und du hast gerade schon gesagt, der Glaube hilft dir da sehr stark. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was das ausmacht, die Unterstützung des Glaubens, gerade in Bezug auf Fehler?
Ja, also ich denke, um dahin zu kommen, sollten wir vielleicht erst nochmal, da kommt dann der Wissenschaftler so ein bisschen durch, erstmal nach einer Definition überhaupt gucken, worüber wir sprechen. Also was meinen wir mit Fehler? Ne? Also wenn wir darunter jetzt eine suboptimale Handlung verstehen, die wir nicht mit Absicht gemacht haben, dann zeigt das für mich erstmal, dass wir Menschen sind. Also Fehler sind immer auch menschlich. Es gibt aber allerdings ja auch eine große Spannweite von Fehlern, also kleine und große, und natürlich auch manchmal, die wir nur für uns machen, aber manchmal, die auch gravierende Auswirkungen auf andere haben und vielleicht auch vermieden hätten werden können, wenn wir besser aufgepasst hätten. Ne? Insofern hat dieses Thema für mich immer auch eine moralische Dimension. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich denke, das ist auch gut so. Also ich kann da auch gleich Beispiele geben, ne? Sowohl jetzt auf allen Ebenen, mikrosozial, mesosozial, makrosozial, also für einen persönlich, für ein Berufsleben, aber auch gesellschaftlich. Ne? Und genau.
Und wenn du dann, gibt es einen gewissen Bereich, wo du den, also du hast ja gerade von unterschiedlichen Fehlern gesprochen, von verschiedenen Arten von Fehlern. Gibt es Fehler, wo du sagst, da spielt die Spiritualität und der Glaube eine größere Rolle für mich? Oder ist das bei jedem Fehler so?
Naja, wenn der Glaube sozusagen unser ganzes Leben umfasst, dann spielen spirituelle Dinge natürlich immer mit rein. Ne? Mhm. Und damit meine ich vor allen Dingen auch, wie gesagt, ethische, moralische. Weil jeden Tag haben wir die Chance, uns so oder so zu verhalten. Und also mal als Beispiel, ne, wenn ich jetzt, kein Problem ist es sicherlich, wenn ich beim Einkaufen das Eis vergessen habe. Sind meine Kinder vielleicht ein bisschen traurig, aber das ist, denke ich, kein Beinbruch. Aber ein großes Problem ist zum Beispiel, wenn ich auf ein kleines Kind aufpassen muss und dabei mit dem Handy spiele, sodass ich gar nicht merke, wie das Kind auf die Straße rennt. Na, glücklicherweise habe ich kein Handy und dieses Problem schon mal nicht. Und im Beruflichen wäre es zum Beispiel ein Fehler, wenn ich jetzt meinen Studentinnen und Studenten nicht richtig zuhören würde. Auch hier erlebe ich eine Verantwortung für die Menschen, die mir anvertraut, um wirklich präsent zu sein. Ne? Und ja, und wie gesagt, die moralische und spirituelle Ebene ist aus meiner Sicht immer sehr eng verbunden. Besonders, wenn wir auf die makrosoziale Ebene gehen, also gesellschaftlich und global, potenziert sie natürlich das Ganze. Wenn also zum Beispiel Herr Trump oder Herr Putin, wenn auch nur aus Versehen, auf den Atomknopf drücken würde, gäbe es Millionen Tote. Dann wären wir beide jetzt hier nicht mehr und wieder andere auch nicht. Das wäre für mich ein unverzeihlicher Fehler.
Ja.
Und ich möchte einfach an dieser Stelle erstmal dafür sensibilisieren, dass wir nicht den Fehler machen sollten, Fehler jetzt grundsätzlich durch eine rosa-rote Brille nur schön zu reden. Ne? Also grundsätzlich sollte erstmal das Bemühen, denke ich, nicht verkehrt sein, Fehler zu vermeiden. Ne? Und das, wie gesagt, sagt mir zumindest meine Verantwortung auch als Christ in dieser Welt. So. Ne?
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht ja auch, und das hast du ganz schön gesagt, das ist ja nicht der Hintergrund, dass man jetzt sagt, Mensch, wir hören jetzt den Fehlerfreitag und offene Fehlerkultur, ich kann jetzt durchs Leben laufen, wie ich will. Ich glaube, dass die gute Absicht, wenn die gute Absicht dahinter ist, wie in unserem Sprachgebrauch zu sagen, ein guter Christ zu sein, ein guter Mensch zu sein, wenn der Anspruch da ist und dann Fehler passieren, dann ist es auch da ein Unterschied, welche Qualität der Fehler hat. Aber grundlegend ist es so, dass man immer den Mut haben sollte, Dinge auszuprobieren. Darum geht's auch im Thema Fehlerkultur. Was haben Fehler für dich? Haben Fehler für dich viel mit Entscheidung zu tun und damit auch mit dem Stichwort Mut?
Ja, klar. Also, wie meinst du das jetzt?
Wenn Fehler alleine ist ja, also wenn ich alleine einen Fehler mache, ein Fehler für sich ist oft gar nicht so schlimm, wenn ich eine Entscheidung, ich weiß ja nie vorher, ob das richtig ist. Wenn ich eine Entscheidung treffe, weiß ich das vorher nicht. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und wie wichtig ist diese Verbindung, mutig zu sein und eine ehrliche Fehlerkultur zu haben? Wie wichtig ist das für dich? Ist das beides für dich unzertrennbar sozusagen?
Ja, wir müssen ja Entscheidungen treffen. Ich habe mal gelesen, irgendwie 20.000 Entscheidungen pro Tag, auch unbewusst. Ne? Und insofern, ja, machen wir dabei natürlich auch Fehler. Ne? Und ja, wie du sagst, ne, also wenn wir uns da zumindest, es hat ja auch, wie gesagt, wenn andere davon tangiert werden, dann laden wir im schlimmsten Fall auch eine Schuld auf uns. Ne? Ist auch ein Begriff, der nicht so beliebt ist, aber das heißt jetzt im spirituellen Sinne, dass wir halt auch die Chance haben, Vergebung zu erfahren und natürlich auch selber zu vergeben. Und insofern, ja, können wir dann auch vielleicht leichter mit Fehlern umgehen. So, ne?
Das Wort, was du sagst, ich finde das ganz spannend, das Wort Schuld. Für mich ist immer das Wort Verantwortung, ist für mich immer klar, wenn ich etwas tue, wenn ich Holger eine Entscheidung treffe und die funktioniert nicht, dann ist es ja klar, denn ich finde das Wort Schuld, das hat schon eine gewisse Energie. Ich finde Verantwortung wichtiger, dass ich Verantwortung für das übernehme, was ich mache, im besten Sinne, wie ich es tue. Und das
hängt, wie gesagt, sehr vom Menschenbild ab. Ne? Also von einem christlichen Menschenbild würden wir jetzt nicht die Welt nur durch eine rosa-rote Brille betrachten, sondern auch das Böse, was real existiert in der Welt, auch nicht leugnen. Ne? Und da entsteht natürlich auch Schuld. Also wie gesagt, wenn ein Autofahrer ein Kind überfährt und sagt, ja, hinterher, warum musste das Kind auch gerade über die Straße laufen, dann habe ich trotzdem eine schwere Schuld. Ich habe einen Mord begangen. Ne? So.
Ja.
Also,
das stimmt.
Krasses Beispiel, ich weiß, aber trotzdem, ich finde
alles halt, gut.
Es gibt halt so gewisse Begriffe, ne, die sind so ein bisschen nicht zeitgeist-trendy, auch Opfer zum Beispiel Schuld. Auch Sünde, ne, ist ja jetzt auch ein Begriff, aber natürlich können wir auch sündigen jeden Tag so, ne? Und deswegen sind Entscheidungen wichtig, bewusst dann zu überlegen, nach welchen ethischen Kriterien handeln wir denn? Ne? Machen wir beim Robin mit oder machen wir es nicht so? Ne?
Hast du manchmal das Gefühl, dass wir versuchen, Dinge zu positiv darzustellen? Also, du hast ja gerade erzählt, natürlich gibt es Sünde, natürlich gibt es das Böse, dass wir ab und zu in der Welt dazu neigen, Dinge zu positiv darzustellen und nicht so zu benennen, wie sie denn ja nun mal sind?
Ja, also ehrlich gesagt verstehe ich so auch positive Psychologie. Ne? Positiv heißt eigentlich von Lateinisch ponere, setzen, stellen, legen, also das sagen, was ist. Wie gesagt, nicht durch eine rosa-rote Brille, durchaus durch eine liebevolle Brille, ne? Aber jetzt auch nicht. Und das ist halt manchmal die Gefahr in bestimmten Bubbles, in bestimmten Kreisen, in denen wir uns bewegen, ne? Dass wir dann ja manchmal, gerade in sozialen Netzwerken ist es ja auch so, dass wir nur noch eine sehr eingeschränkte Sichtweise oft haben und dann gewisse Dinge gar nicht mitbekommen. Ne? Und Genau, also insofern sind Fehler ein super spannendes Gebiet, aber halt auch eins, wo ja, wo es aus meiner Sicht in alle Dimensionen spannende Beobachtungen zu tätigen gibt.
Das stimmt. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, wie gehst du denn mit Fehlern um? Also jeder hat ja so eine Taktik, klingt jetzt nicht richtig, aber ich bin zum Beispiel einer, ich mache das erstmal mit mir aus und spreche aber auch mit meiner Frau, reflektiere mich. Hast du, der Glaube natürlich, hast du auch ein Vorgehen, wenn du einen Fehler machst? Klar, das hängt jetzt auch davon ab, wahrscheinlich welchen, aber nimm mir jetzt mal nicht den schlimmsten, sondern ein Fehler im Arbeitskontext, der dich aber doch ärgert. Wie gehst du damit um?
Also, wenn es jetzt darum geht, wer ist sozusagen unser Gegenüber, ne, dann ist es schon so, speziell auch bei größeren Fehlern, dann ist für mich, spreche ich vor allen Dingen immer mit Gott erstmal, um ihn zu fragen, was ich auch daraus lernen kann. Ne? Und ehrlich gesagt bekomme ich auch immer eine hilfreiche Antwort. Ja, zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch Menschen, aber trotzdem ist das für mich die höchste Instanz sozusagen, die dann auch für mich eine Autorität darstellt.
Ich verstehe jetzt genau, was du sagst, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere, die jetzt den Podcast hört, sagt, dann fragt er Gott und was hört er dann? Hast du mal ein Beispiel, wo du wirklich auch wirklich den Dialog mit Gott hattest und dann auch die Hilfe bekommen hast, wie du in dieser Situation besser mit was umgehen kannst? Oder gibt es da ein Beispiel, was das Ganze ein bisschen greifbarer machen kann?
Also, ich kann jetzt ein krasses Beispiel zum Beispiel nennen. Ich bin zum Beispiel mehrmals durch meine Fahrprüfung gefallen zum Führerschein. Und nachdem ich ihn bestanden habe, wurde mir klar, dass ich ihn eigentlich nur auf Druck meiner Mutter gemacht habe und eigentlich gar nicht die Umwelt zerstören wollte. Und ja, da bin ich natürlich auch dann innerlich ins Dialog gegangen, ne, um dann letztendlich auch zu der aus meiner Sicht weisen Entscheidung zu kommen, selbst wenn die jetzt vielleicht auch paradox erscheinen mag, aber dass ich meinen Führerschein eines Tages weggeschmissen habe. Und seitdem fühle ich mich freier. So.
Echt? Du hast deinen Führerschein weg? Du fährst gar kein Auto mehr dann?
Nee.
Ist ja geil.
Ich habe vor 40 Jahren den Führerschein gemacht und wenige Jahre danach habe ich ihn entsorgt. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe, indem ich den Führerschein gemacht habe. Ich habe immerhin über das ökologische Gewissen promoviert. Und irgendwann wurde mir klar, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und dann habe ich diese ganz bewusste Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, dazu gehe ich dann schon in Klausur. Und beten heißt für mich jetzt nicht reden, sondern hören. So, ne? Und da kriegt man ja häufiger vielleicht auch das ein oder andere Zeichen, was ganz hilfreich ist.
Ist das, charakterisiert dich das auch so ein bisschen als Mensch, dass wenn etwas gegen deine Ethik oder gegen deine Werte spricht, dass du dann wirklich auch konsequent danach handelst? Ich frage deswegen, weil es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, ja, Beispiel, bleiben wir mal beim Auto. Ja, man müsste weniger Auto fahren und so, aber fährt's ja trotzdem nicht. Und du bist dann einer, der sagt, naja, ich will die Umwelt nicht und ich schmeiß meinen Führerschein weg. Das ist ja sehr, sehr nah bei seinen Werten. Ist das generell was in dem Leben für dich wichtig ist?
Auf jeden Fall. Also ich versuche schon, meine Werte zu leben. Und radikal, wie das vielleicht jetzt klingen mag, ist für mich jetzt auch erstmal genauso wenig wie Moral ein Schimpfwort, sondern radikal heißt ja Dinge bei der Wurzel auch anpacken. Das heißt, Werte auch wirklich ernst nehmen. Und wie gesagt, im Arbeitskontext heißt das zum Beispiel, dass, und das ist mir häufiger passiert in meinem Berufsleben, dass ich halt in Situationen gekommen bin, wo, ich sag mal, ja, die Ethik mit Füßen getreten wurde, ne? Wo mit Menschen auf eine Weise umgegangen ist, die ich nicht mit meinen Werten und nicht mit meinem Glauben vertreten kann. Und dann habe ich teilweise gut dotierte Jobs auch gekündigt, wo andere gesagt haben, wie kannst du so einen Job aufgeben? Ne? So, aber das war für mich dann auch die logische Konsequenz.
Wahnsinn. Ist das schon bemerkenswert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil solche Leute trifft man ja auch nicht so häufig. Also natürlich trifft man immer wieder Leute, die ethisch und man kann ja auch immer viel sagen oder viel an die Wand schreiben, aber danach handeln ist dann wieder eine andere Geschichte. Und das die Geschichte mit dem Führerschein, die finde ich echt krass, die finde ich gut. Die werde ich mittragen. Also die habe ich, sowas habe ich noch nie gehört. Also das ist schon echt besonders, würde ich mal sagen.
Für mich ist dabei einfach auch wichtig, dass dass die einzige Sicherheit in unserem Leben ist, dass wir eines Tages von dieser Erde gehen müssen. Alles andere ist offen, ne? Und wir kleben viel zu sehr an materiellen Werten. Und deswegen, obwohl ich alles andere als Krösus bin, ne? Also natürlich muss jeder Mensch gucken, wie er seine Miete bezahlt. Aber ich habe auch schon symbolisch beispielsweise, um Menschen zu zeigen, dass das eigentlich nur Tinte und Pappe ist. Ich habe auch schon 10-Euro-Schein zerrissen und in die Spree geworfen von der Brücke, um einfach zu zeigen, Leute, das ist nicht das, was das Leben letztendlich nachhaltig ausmacht. Ne? Aber das sind genau die Werte, die in unserer Gesellschaft natürlich permanent proklamiert werden.
Ja.
Das schönste Auto, das größte Handy, keine Ahnung was.
Ist das auch das Problem, dass wir ja auch, gerade wenn wir die sozialen Medien angucken, also du bist, glaube ich, einer, der da gar nicht so drin ist, der auch selbst sagt, ich brauche das gar nicht so, aber viele sind da ja drin. Und viele, gerade viele junge Menschen, die fangen natürlich an, sich zu vergleichen. Der hat das, der hat das. Provokant gefragt, zerstört Social Media oder macht Social Media das Leben nach den eigenen Werten schwieriger?
Ich glaube schon. Und ich glaube, dass vielen Menschen diese Abhängigkeit gar nicht bewusst ist. Ne? Also wie gesagt, wenn man jetzt schon mehr als ein halbes Jahrhundert hier auf der Erde wandeln konnte, dann kann man sich noch an eine Zeit erinnern, wo man sich auch auf anderen Wege beispielsweise verabredet hat. Wenn man heute über jeden x-beliebigen Bahnhof dieser Republik geht, dann hat man das Gefühl, den Menschen ist irgendwie ein neues Körperteil angewachsen. Sie nehmen nicht mehr wahr, was um sie herum ist, ne? Sondern sind irgendwie in einer digitalen Scheinwelt. Und da ist für mich auch auf jeden Fall eine Brücke auch zum Thema Fehler, ne? Weil auch hier glaube ich, du hast vorhin auch Verantwortung nochmal gewürdigt, den Begriff, der ist mir auch sehr wichtig, wenn wir jetzt mit Menschen zusammen sind, egal ob es privat ist oder beruflich, dann ist einer der wichtigsten Schlüsselkompetenzen für unser gelungenes menschliche Miteinander, das einander zuhören, präsent sein und die Moderne spielt insofern natürlich eine Rolle, indem sie im digitalen Zeitalter uns permanent ablenkt. Und viele Menschen, wie gesagt, merken es gar nicht mehr, wenn sie ja krass einen Menschen gerade überfahren, weil sie im Auto gerade rumdaddeln oder einfach auch nur respektlos jemand anders ignorieren, ne? Der präsent ist und gegenüber sitzt und sie aber nicht wirklich dann dem anderen in die Augen schauen können zum Beispiel. Ne?
Ich finde das total spannend und ich finde es auch irgendwie so, ich meine, ich habe selber zwei Mädels im Alter von 4 und 9. Das ist jetzt ja so eine Zeit bei der 9-Jährigen. Und glaubt man nicht, ich meine, die geht in eine Grundschule, aber auch da gibt es schon welche, die haben Handys.
Klar.
Da wäre normal. Und dann denkst du, die sollen raus, die sollen basteln, die sollen Musik. Unsere Große spielt Flöte und alles. Und ich habe letztens eine Auswertung oder eine Analyse gelesen, wie schlimm das ist, dieses Swipen. Also dieses immer wieder neuen Impuls. Jetzt hast du gerade vor ein paar Sekunden gesagt, Menschsein macht aus, zuzuhören. Du hast sogar gesagt vorher, Glaube ist für dich zuhören. Mhm. Aber verlernen die jungen Leute zuhören, weil sie ja immer einen neuen Impuls brauchen und den ja auch immer relativ schnell.
Ja, sie verlernen noch viel mehr, ne? Sie verlernen auch im KI-Zeitalter selbstständig zu denken, zu schreiben. Also das ist aus meiner Sicht, und ich meine, gibt's ja auch Studien zu, noch und nöcher, was das auch bedeutet. Ich meine, es macht ja nicht wirklich glücklich, ne? Also, ne, gerade auf Social Media, diese ganze Vergleichskomponente, da gibt's ja, das sind ja nicht nur Süchte, es sind Depressionen und das sind schon Entwicklungen, die aus meiner Sicht eine sehr große Dynamik haben und die, um auf den Fehlerbegriff zu kommen, ein großer Fehler der Erwachsenengeneration ist, ne? Weil wir haben die Verantwortung, letztendlich es anders vorzuleben. Wir können uns über Kinder echauffieren, aber letztendlich sind wir es, die es vorleben. Und ich war neulich bei einer Talkshow im Spiegel, habe ich zugeschaut, da ging es genau um diese Frage, brauchten wir da zum Beispiel nicht auch mehr Regulierung, ne? Weil als Kinder hat man Zugang zu allem, Gewalt, Amok-Geschichten, Pornos, keine Ahnung was. Und dann wurden 4 Leute eingeladen, weil es gibt ja in Australien, in anderen Ländern gibt es ja durchaus schon Möglichkeiten, da auch regulierend bisschen auch zum Verbot einzugreifen. Und dann waren einfach nur 4 Gäste eingeladen, die alle irgendwie das eigentlich gar nicht so schlimm fanden. Und dann wurde am Anfang geguckt, wie viele Zeiten haben sie denn pro Tag? Kann man, glaube ich, heutzutage messen, ne? Dass das Handy einem sagt, wie viele Stunden. Ja, eine Person hatte 4, die nächste hatte 6, der nächste 8 und eine hatte 11 Stunden pro Tag. Ne? Und das finde ich schon...
11 Stunden, das muss...
Ja, natürlich. Ja,
11 Stunden.
Da fragt man sich, gibt es noch handyfreie Zeit im Leben für die Menschen? Ne? So.
Ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe auch, du hast gerade ein ganz wichtiges Thema für mich und jeder, der da draußen schon länger zuhört, weiß, dass Depressionen für mich ein wichtiges Thema sind. Meine Mutter ist früher schwer daran erkrankt und ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was wir beide jetzt auch diskutieren, das ist ja Fakt, das kann man ja auch gesundheitlich überall nachlesen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Politik oder die aktuelle Gesellschaft da wirklich auch gut drin ist, einfach darüber hinwegzusehen. Wir haben hohe Suizidraten bei jungen Menschen. Wir haben immense Ausfälle auf beruflicher Ebene, habe ich vom RKI letztens wieder gelesen. Ich glaube, 23 Krankmeldungen pro Krankentage pro 100 Mitarbeiter im Jahr mehr. Was ist deine Theorie? Du bist ja auch sehr tief drin. Du bist ja, wie gesagt, Prof und hast ja mit vielen Menschen auch zu tun. Warum wird da weggeguckt? Hast du da eine Theorie?
Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber um zumindest auf die Begriffe, über die wir ja gerade gesprochen haben, zurückzukommen, ne? Also da setzt für mich einfach auch durchaus der Begriff Schuld an. Ne? Wir wissen es und handeln nicht danach. Ne? Ob das jetzt die ökologische Katastrophe ist, wo wir wissen, wenn wir so weitermachen, dann wird es...
Genau so ein Thema wird auch...
Und es gibt so viele Themen, wo wir nicht das tun, was wir wissen. Und dazu, ne, da, wenn es irgendeinen Sinn hat, dieses ganze weltweite Netz, dann haben wir heute so viel Erkenntnismöglichkeiten wie nie zuvor. Und unser Handeln ist desaströser denn je. Ne? So, und also insofern, um nur ein bisschen verständlich zu machen, warum ich quasi diesen Fehlerbegriff Ambivalenz hier, wie gesagt, im Zwischenmenschlichen, es ist total menschlich und da gibt es so viele auch schöne Beispiele, wo man, bin ich ganz bei dir, natürlich mit sehr viel Verständnis auch übergehen kann. Zum Beispiel, ne, auch mit Führungskräften, die sind ja oft auch sehr perfektionistisch unterwegs und erwarten das dann auch, dass alle so denken wie sie, ne? Auch was Ehrgeiz und Karriere angeht. Aber wenn ich nur meine Kollegen angucke, wir zum Beispiel eine Sitzung haben mit Prüfungskommission und Studierende nun vielleicht mal suboptimale Leistungen verbracht haben, wo man dann diskutieren kann, kann man das noch durchgehen lassen oder so, ne? Dann erlebe ich halt auch oft eine Kultur, oder dann bin ich derjenige, der auch versucht, den Menschen dahinter zu sehen, ne? Und zu sagen, ja, erinnern wir uns vielleicht, wir waren alle mal Studenten und wir waren auch alle mal Kinder als Eltern, wenn wir darüber nachdenken, ne? Und das hilft uns, also wenn du mich fragst, auch nach Strategien, ich glaube, das hilft schon sehr, um dann auch das Herz auf dem rechten Fleck wieder zu erkennen. Ne? So.
Schöner Satz. Du hast gerade noch ein also du sprichst nur gute Themen an, deswegen komme ich gar nicht hinterher. Das Thema Führung, das ist ja heute, und du hast ganz viele tolle Begriffe gesagt, Perfektionismus und alles richtig machen. Und es gibt ja durchaus auch Leute, die spirituell an Dinge rangehen, das ist so zum Beispiel wie du oder Bodo Jansen sei an dieser Stelle auch mal wieder erwähnt, der ja auch zum Beispiel sagt, wer andere führen will, muss sich selber führen können. Wie erlebst du aktuell die Welt der Führungskräfte, gerade auch in dem Wandel mit dem wirtschaftlichen Problemen, die wir haben, ist es schwieriger geworden zu führen für Führungskräfte? Gerade auch, weil man sagt, ich darf eigentlich wenig Fehler machen, weil wir müssen halt, du hast gerade mit dem 10-Euro-Schein das so schön gesagt, wir müssen halt wirtschaftlich sein und dürfen keine Fehler machen?
Also ich glaube, Führung war schon immer eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ne? Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das heute per se schwieriger ist. Aber natürlich, je komplexer die Welt ist, desto schwieriger wird es. Trotzdem, glaube ich, ist das Grundproblem tatsächlich die fehlende Moral, die häufig anzutreffen ist. Ne? Also es gab schon vor ein paar Jahrzehnten mal so, ja, natürlich populäre Bestseller wie Nieten in Nagelstreifen oder so. Aber wenn man dann sieht, wie viele manche Menschen verdienen im Gegenteil, ne, die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander, dann finde ich, kann man schon erwarten, dass, wie gesagt, zumindest ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dann bei bestimmten Führungskräften auch vorhanden ist. Ne? Und ich meine, ich denke, eine gute Führungskraft sollte in aller Linie als allererstes Vorbild sein, gutes Vorbild. Und zwar einerseits, um unnötige Fehler, wie gesagt, zu vermeiden. Dazu würde für mich zum Beispiel gehören, dauernd zu spät zu kommen. Andererseits aber auch nicht selbst sich als Mr. Perfect zu präsentieren, ne? Weil jeder Mensch, also auch Führungskräfte sind Menschen wie du und ich und sollten auch in der Lage sein, fähig sein, eigene Fehler auch zuzugeben, ne? Um aus ihnen zu lernen. Und hat, natürlich auch um andere zu ermutigen, das zu tun. Ja.
Ich habe mal ein schönes, ich bin ja einer der Schüler von deinem, das können wir jetzt mal Kind beim Namen nennen. Ich studiere positive Psychologie an der DHGS, wo du auch Prof bist. Und da hat der Kim Cameron, der hat mal was ganz Interessantes gesagt. Und zwar sagte er, eine Führungskraft sollte die Fähigkeit haben, andere um sich herum zu energetisieren, also andere um sich herum so zu begeistern, ihr Bestes zu geben. Gehst du da mit?
Ja, schon. Aber Begeisterung ist natürlich, ich will jetzt nicht wieder den
alles gut.
Aber, Begeisterung ist für mich, ist ein sehr, also ich bin selber sehr begeisterungsfähig und es ist aber, ich will nur darauf hinweisen, es ist eigentlich ein wertneutraler Mensch. Ich kann mich auch dafür begeistern, wollt ihr den totalen Krieg und dann schreien 20.000 Leute im Sportpalast, ja, wollen wir. Ne? Auch dieser Führungsstil, der jetzt sehr auf Begeisterung setzt, charismatisch, der ist auch sehr verführerisch. Ne? Also wenn er guter Punkt, von guten Werten getragen wird, kann er ganz toll sein. Ich würde mal vielleicht nochmal ein Beispiel bringen, ganz aktuell auch, wo man vielleicht, also es geht ja darum, wie weit können wir auch eine andere Kultur schaffen, um mit Fehlern konstruktiv umzugehen, ne? Und da auch ein gesundes Verhältnis zu entwickeln. Stichwort Fehlerrevolution. Und für mich wäre zum Beispiel das nicht, die Rechtschreibung abzuschaffen. Ne? Das ist aus meiner Sicht schon ein gutes, hohes Gut, wenn wir uns miteinander verständigen können. Also auch eine sinnvolle Sache, dass man sich da auf eine gemeinsame Sprache verständigen kann, aber mir fällt ein Beispiel ein, wo ich sagen würde, ja, in diesem Sinne können wir eine Fehlerrevolution sehr gut gebrauchen. Vor uns liegt ja gerade, du hast schon gesagt, das ist eine Anmoderation, der Sommer 2026 und vor genau 20 Jahren, die Älteren werden sich daran erinnern, haben wir hier das sogenannte Sommermärchen, wo wir halt als Gastgeber der Fußball-WM hat nicht nur die WM, die Welt ein entspannteres Deutschland erlebt, sondern sie hat auch ein Deutschland erlebt, was eine ganz andere Art Fußball zu spielen praktiziert hat. Mhm. Und der Schlüssel war, dass der damalige Coach und Trainer Jürgen Klinsmann wortwörtlich gesagt zu einer neuen Fehlerkultur aufgefordert hat. Ne? Er hat wirklich sehr junge, unerfahrene Spieler auch berufen, hat ihnen zugerufen, ihr dürft auch Fehler machen, ne? Habt Mut, etwas zu riskieren. Und in diesem angstfreien Raum konnten die damals noch sehr jungen Spieler Selbstvertrauen entwickeln und auch aufblühen. Und das war dann letztendlich auch das Geheimnis dafür, dass sie 10 Jahre später dieselben Spieler Weltmeister wurden. Und ich finde, diese Geschichte ganz aktuell macht wieder Mut, auch Menschen was zuzutrauen und die positiven Wirkungen, ja, die kann jeder erleben. Also in meiner kleinen Welt sind es halt beispielsweise meine Kinder oder meine Studenten, wo ich das immer wieder erlebe, diese Prozesse, wenn man auch Menschen was zutraut und sie auch machen lässt, auch unkonventionelle gehen lässt. Insofern, ja, bei dieser Revolution von Fehlern bin ich gern dabei.
Das war eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, zu einer Revolution der Fehlerkultur aufzurufen. Bevor der Podcast jetzt zu Ende ist, möchte ich noch dir die Chance geben, wie die Menschen, ich glaube ganz viele Menschen draußen, es ist immer toll, wenn man mit dir zusammen spricht, weil du immer einen tollen Blick auf die Dinge hast. Und man denkt immer, was könnte da für eine Antwort kommen? Und dann kommst du mit einer Theorie und das ist immer ganz schön, weil die einen dazu bringt, weiterzudenken. Und dafür schon mal herzlichen Dank, dass du auch da warst. Und jetzt gebe ich dir 30 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen mehr. Jetzt kannst du den Leuten da draußen, gibt's eine wichtige Botschaft? Gibt's was, wo die Menschen dich finden? Was du da lassen willst? Gibt's irgendwas, was die Menschen da draußen wissen? Wir packen sowieso alles in die Shownotes, die Homepage, wo sie dich finden, alles. Aber gibt's was, was du den Menschen draußen jetzt noch sagen möchtest?
Also auf die Frage war ich nicht vorbereitet, aber wenn du sagst 30 Sekunden, dann kann ich sogar kürzer machen und sagen, ja, bleib Menschen. Punkt.
Das ist ja mal richtig gut auf den Punkt gebracht, dieser Satz, bleibt Menschen. Sven, ich danke dir, dass du bei mir im Podcast warst. Es war eine sehr spannende Folge. Die 30 Minuten sind irgendwie dahin geflogen. Ich hatte noch so viele Notizen gemacht und Fragen, die aus deinen Antworten resultieren. Aber vielleicht gibt es immer mal einen zweiten Teil. Für jetzt bedanke ich mich, wünsche dir einen schönen Sommer mit deiner Familie. Alles Liebe und ja, euch da draußen auch alles Gute. Kommt gut in den Sommer, wenn ihr in Urlaub fahrt, fliegt, zu Hause bleibt, egal was, macht das Beste draus. Tut das, was eurer Seele gut tut. Wenn ihr über Fehler auf dem neuesten Stand bleiben wollt und auch über die Themen rund um mein Buch und um alles, was hier gerade bei mir passiert, dann abonniert den Newsletter, findet ihr auch. Das 5-Tage-Fehlerfreund-Power-Paket findet ihr in den Shownotes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann macht Werbung dafür. Wenn nicht, schreibt mir und sagt, was euch gefehlt hat unter info@holgergoetze.de. Ja, und damit sind wir für den Sommer raus. Wir hören uns im August wieder. Alles Liebe, Sven, dir alles Gute. Ganz viel Gesundheit, Gottes Segen und bleib so, wie du bist. Danke, dass du da bist.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao.